The European Community is the practical means by which Europe can ensure the future prosperity and security of its people in a world in which there are many other powerful nations and groups of nations. We Europeans can't afford to waste our energies on internal disputes or arcane institutional debates. They are no substitute for effective action. Europe has to be ready both to contribute in full measure to its own security and to compete commercially and industrially in a world in which success goes to the countries which encourage individual initiative and enterprise rather than those which attempt to diminish them.
Ja, willkommen zum Klamauterkast 156. Heute geht es jetzt wirklich um den Brexit und ich sitze hier mit Philipp Oltermann. Hallo Philipp.
Hallo.
Ja, und wer ist Philipp Oltermann überhaupt?
Das ist eine philosophische Frage. Nein, ich bin Deutschland-Korrespondent der britischen Tageszeitung The Guardian. Ich bin eigentlich Norddeutsch, Schleswig-Holsteiner, aber ich habe... Ich bin mit 16 damals nach England gegangen und habe dort 16 Jahre lang insgesamt gelebt. Bin dort zur Schule gegangen, habe dort studiert und habe dort auch angefangen, journalistisch zu arbeiten. Und ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier als Deutschland-Korrespondent in Berlin.
Ja, und ist das noch für länger oder willst du demnächst?
Das ist erstmal unbegrenzt.
Oh,
ja.
Das ist ganz schön.
Ja. Bin also, ich meine, es war kurz vor dem Brexit, dass ich wieder zu übergesiedelt bin. Es fühlte sich danach eigentlich ganz gut an, hier zu sein und nicht in London, muss ich sagen. Das ist, muss man auch als objektiver Beobachter manchmal eingestehen, finde ich, dass so politische Entscheidungen auch manchmal wehtun können. Also ich habe das immer sehr an Großbritannien und an England geschätzt, dass ich eigentlich sehr gut aufgenommen wurde damals. Es gab, das war so in den 90ern, 96, da war viel in den deutschen Medien die Rede davon, dass die Engländer eigentlich die Deutschen immer noch hassen würden, dass es immer so viele Vorurteile geben wegen dem Zweiten Weltkrieg. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so erlebt. Ich habe die Engländer immer als sehr offen erlebt, wissensbegierig.
Ja, ja.
Und das trotzdem war dann dieses Referendum irgendwie so ein bisschen so ein, das tat schon so ein bisschen weh, weil man plötzlich das Gefühl hatte, ihr habt mich irgendwie gar nicht so als doch als Gleichen, als gleichgestellt empfunden. Das war natürlich bei vielen Leuten nicht so, das war die Hälfte des Landes, aber trotzdem. Es hat ein bisschen gedauert. Ich denke jetzt interessiert mich auch Großbritannien. Ich weiß auch immer dieses Land immer noch sehr zu schätzen, die Kultur und auch die Debattenkultur.
Ja.
Vielleicht zieht es mich irgendwann mal wieder hin.
Wer weiß. Ja. Naja, ich bin ja in den 80er Jahren, also erstmal im Schüleraustausch und dann natürlich noch weiter als Student, immer mal in Großbritannien gewesen. Und ich kann das bestätigen. Also damals waren wir ja sozusagen noch etwas näher am Zweiten Weltkrieg. Aber es gab da nie Probleme, im Gegenteil. Also man ist da immer freundlich aufgenommen worden und ich hatte auch dann das Gefühl, dass dass sich auch die Briten, also jedenfalls die ich kennengelernt habe, schon als Europäer fühlen. Und habe ich nochmal Briten außerhalb Großbritanniens kennengelernt, unter anderem während eines Studienaufenthalts dann in den USA. Und da ist das sowieso nochmal anders, weil man dann ja plötzlich tatsächlich Europäer ist, im Kontrast zu den US-Amerikanern. Und da hat man dann nochmal ein anderes Gefühl. Könntest du eigentlich die britische Staatsbürgerschaft bekommen?
Ich habe sie.
Ach, du hast sie.
Doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe 2011 mal eigentlich eher so aus Jux. Es war damals für einen Artikel, habe ich den Einbürgerungstest gemacht. Ich wollte einfach mal gucken, wie der läuft. Der war damals, der Test war entworfen noch von der Blair-Regierung und eigentlich sehr pragmatisch. Das war eigentlich war das ein bisschen wie so eine Theorieprüfung für einen Führerschein.
Ah ja.
Das heißt, man musste relativ wenig über die Geschichte des Landes beantworten und ziemlich viel einfach nur über so praktische Sachen, wie kriegt man eine, wo kriegt man, zahlt man Steuern, wo muss man sich anmelden und so weiter. Hat dann diesen Test gemacht und dann auch eine Bescheinigung gekriegt. Dann habe ich ein paar Jahre später wieder gedacht, so, na, mach doch mal diese Zeremonie, wo man dann offiziell sozusagen eingebürgert wird. Das war auch eigentlich eine schöne Erfahrung in Hackney, in der Hackney Town Hall. Das war ein Raum voll mit ungefähr 20 Leuten aus 20 Nationen, einem Bürgermeister von Stadtteilbürgermeister von Hackney, der so ein ganz altmodisches Kostüm anhatte und uns auch auf den Weg gegeben hat. The most important thing you have to remember is in Britain it's live and let live. We're all in this together. Das fand ich sehr schön. Was ist so ein bisschen, die Ironie war dabei, dass als ich dann herausging aus dieser Zeremonie, sah ich so ein kleines so ein kleines Stück Papier, wo drauf stand, man kann auch sozusagen die Zeremonie Deluxe machen, da zahlt man dann 100 Euro mehr und macht das ohne die, ohne die anderen Leute. Also maybe we're not all in it together after all.
Yeah.
Das war vielleicht auch so eine kleine Lehrstunde
in Großbritannien.
Und dann hatte ich ein Dokument, dass ich britischer Staatsbürger bin, darauf einen Brief von der jetzigen Premierministerin, Theresa May, die war damals Innenministerin. Und jetzt werde ich dieses Jahr Vater und die Mutter des Kindes ist auch Britin und deswegen habe ich mir entschieden, jetzt, es ist vorsichtshalber, vor dem Brexit, der ja nächstes Jahr wirklich in Kraft tritt, ist es ganz gut, auch noch den Pass zu kriegen. Den habe ich jetzt auch. Also im Augenblick habe ich doppelte Staatsbürgerschaft.
Naja. Ja, dann kann ja nichts passieren.
Naja, das wird man sehen. Also, ja,
man kann höchstens sagen, doppelte Staatsbürgerschaft geht nicht.
Ja, im Augenblick dazu muss, es gibt da scheinbar einen Gesetzesentwurf, der zirkuliert in deutschen Regierungskreisen, aber noch nicht verabschiedet ist, dass man aber die doppelte Staatsbürgerschaft erlauben will zwischen Großbritannien und Deutschland. Das wäre aber nicht automatisch so, weil Großbritannien ja bei dem Austritt nicht mehr mit EU-Mitglied ist und sozusagen ein Drittstaat.
Ja, aber die deutsche Staatsbürgerschaft ist ja unveräußerlich. Das heißt, die wird man ja nicht los.
Das ist bei der britischen auch so. Ja. Kann einem niemand wegnehmen.
Ja.
Deswegen, ja.
Ja, dann schauen wir mal.
Werden wir mal sehen.
Ja. Das ist schon ein interessanter Aspekt und ich meine, interessanterweise ist ja die europäische Staatsbürgerschaft, also Staatsbürgerschaft ist ja nicht, aber die europäische Bürgerschaft, etwas Abstrakteres, was man offenbar verlieren kann. Sonst könnte man ja sagen, wer jetzt einmal EU-Bürger ist, der bleibt das. Aber naja.
Das wird interessant für britische Staatsbürger, was mit denen passieren wird. Und das ist auch ein Thema, das unter dem Radar der Öffentlichkeit, finde ich, ein bisschen abläuft, sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland. Es gibt viele Menschen, die sich Sorgen machen, weil im Augenblick wäre die Lösung, dass man die Rechte in dem Land, also ein Brite, der in Berlin wohnt, würde seine Rechte in Deutschland behalten, aber könnte dann nicht Frankreich umziehen und hätte sozusagen nicht die gleichen Rechte, die er vorher hatte.
Ja, das ist sicherlich ein Problem. Da gibt es natürlich auch Überlegungen, denke ich, dass das ist ja eigentlich nicht so richtig der Sinn einer Verfassung oder einer Staatsbürgerschaft. Denn die Leute richten sich ja darauf ein. Die müssen sich auf irgendwas ja verlassen können. Mhm. Also es liegt ja vielleicht an Europa, dass jemand hergekommen ist und sich dann hier vor 20 oder 30 Jahren eingerichtet hat. Und dann sagt man plötzlich, Edge, du hast dein Leben sozusagen fehlgeplant, weil jetzt alles anders ist. Das ist dann schon schwierig.
Und es ist vor allen Dingen, ich meine, es gibt natürlich Briten, die 50 oder älter sind und jetzt nicht unbedingt nochmal planen, nochmal wegzuziehen. Ja. Umgekehrt auch Deutsche in Großbritannien, die vielleicht nicht. Aber was ist mit jüngeren Leuten, die jetzt gerade ein Studienjahr in Deutschland machen und sich vielleicht in 2-3 Jahren einen Job in Paris annehmen möchten.
Ja, ja.
Das ist, also es ist halt gerade diese junge Generation, die ja eher gegen den Brexit gestimmt hat, die im Augenblick am meisten leiden würde.
Ja, ja, genau. Na, wir sind schon mitten im Thema. Aber eigentlich wollte ich ja zuerst fragen, wie es zum Brexit kam. Du hast das ja auch dann damals ja noch zum größten Teil in Großbritannien miterlebt.
Ich habe damals auch schon früher, also 2 Jahre davor, manchmal über dieses Thema für deutsche Zeitungen geschrieben. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass man das in Deutschland nicht ernst genommen hat damals.
Das hat man auch nicht ernst genommen. Also ich habe es nicht ernst genommen. Ich weiß ja nicht, ob andere es ernst genommen haben. Aber ich habe gedacht, jetzt machen die da so eine Abstimmung. Und war ja auch klar, der Cameron hatte ja sozusagen schon die schottische die Abstimmung, also über die Trennung Schottlands, gut überstanden. Ah, hat er gesagt, so, jetzt machen wir den gleichen Trick nochmal und holen alle ins Boot durch so eine Abstimmung, wo dann alle sagen, nö, also EU wollen wir. Ja, und da, ja.
Aber ich glaube, es geht sogar noch tiefer als jetzt diese tagesaktuelle Politik. Cameron, gut, der hat das vielleicht so mit Schottland ganz gut, sah ganz gut aus, auch aus deutscher Perspektive. Aber in Deutschland hat man ja noch dieses Bild der Briten als eine urpragmatische Nation, also die Erfinder des Common Sense, das geht ja ziemlich tief.
Ja,
das gab es ja schon, sieht das schon seit dem 19. Jahrhundert oder noch viel länger. Also es gibt so eine schöne Geschichte, an die ich immer denken muss, oder einen Aufsatz von Stefan Zweig über Gärten, das heißt, glaube ich, Gärten im Zeiten des Krieges oder so, wo er aus London berichtet, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Der Zweite Weltkrieg, Entschuldigung. Und er erinnert sich, wie er in Wien war, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Und er sagt, Wien war ganz Wien in den Wirtshäusern und die haben alle haben diskutiert und laut geschrien und sind auf die Straße gegangen und Fahnen geschwungen. Und er erinnert sich, als er in London war und die Nachricht kam durch, der Krieg bricht aus, da sind die Briten einfach in ihre Gärten gegangen und haben gegärtnert. Also diese Ruhe, also eine Ruhe im Angesicht des Chaos und auch irgendwie so ein Pragmatismus, der irgendwie auch verwurzelt ist tief, und das hat, glaube ich, sich auch dann im deutschen Bewusstsein so verwurzelt, dass man dachte immer, die Briten, die sind pragmatisch, die würden sich nie für so eine radikale Entscheidung entscheiden. Was man übersehen hat, war, also mein Eindruck war schon jetzt, bevor die Referendumskampagne anfing, da gab es schon ein Problem. Und das war ein Generationsproblem in der Politik, dass es gab einfach keine wirklich passionierten EU-Befürworter mehr. Das ist ja in Großbritannien eine ganz komische Geschichte gewesen, weil es gab beim Eintritt in die EU waren ja die Tories, also die konservative Partei war für die EU damals.
Ja.
Margaret Thatcher war damals für den Eintritt. Und die Labour-Partei, die Linken, waren eher skeptisch.
Ja.
Das hat sich dann irgendwann gedreht. Es gibt so eine sehr schöne Geschichte, immer, ich denke daran immer, das war so einer der schönsten Momente in der Geschichte der EU, dass Jacques Delors damals eine Rede gehalten hat vor der, ich glaube, es war GMU, also einer der großen Gewerkschaften in Großbritannien, also der großen Vereinigung für die Gewerkschaften. Und der hat die Briten oder die Gewerkschaften damals überzeugt, dass die EU nicht nur ein neoliberales Konstrukt ist. Das Wort gab es wahrscheinlich damals noch nicht so, war nicht so geläufig, aber es hat gesagt, es geht hier nicht nur um wirtschaftlichen Wettbewerb, es geht auch um Soziales, es gibt ein soziales Europa. Und das hat die Leute, die Linke damals überzeugt. Und es endete damit, dass die ganzen Gewerkschafter damals Frère Jacques gesungen haben, als er herausging. Sehr schöner Moment. Mhm. Da hat sich das irgendwie gedreht. Danach hat sich dann auch Margaret Thatcher entschieden, dass sie die EU doch nicht mag. Hat Sorgen gehabt, dass es alles nur ein deutsches, dass die Deutschen da zu viel Macht haben und so weiter. Mhm. Und was man erkennen muss, ist, dass damals als Thatcher, die hat damals in Brügge, glaube ich, eine sehr, in den 80ern eine sehr wichtige Rede gehalten, wo sie sich gegen die EU gewandt hat. Mhm. Das war für viele konservative Politiker, die jetzt in der Macht sind, also die Generation von Cameron, für viele war das erst ein Einstiegsgrund, in die konservative Partei einzutreten.
Aha.
Das heißt, also es war eine ganze Generation von Konservativen, für die sozusagen der Kampf gegen die EU ihre große politische Mission war. Es gab da Politiker, die haben ihre Karriere darauf gegründet, dass sie gegen die EU waren. Und es gab ein paar alte Tories, also ein paar alte Konservative, die vielleicht noch proeuropäisch waren, aber das war eine alte Generation, das waren alte Männer, die auch nicht mehr keine Ministerämter hatten. Es gab dann auch in der Labour-Regierung ein ganz paar, es gab zum Beispiel Dennis McShane, einen ehemaligen Europaminister, das war ein großer, passionierter Europäer, aber der ist dann auch in so einen Spesenskandal verwickelt gewesen, war auch eine zu lange im Gefängnis, hat sich da irgendwie ins Aus manövriert und es gab eigentlich wirklich wenig Figuren. Auch Tony Blair war ja eher öfters manchmal europaskeptisch. Auch Bob Brown, so richtig passionierte Europäer, die mit Überzeugung, mit Herzblut für die EU argumentieren konnten, gab es eigentlich in den Jahren, also den 2, 3, 4 Jahren vor dem Referendum schon. Das heißt, die Debatte war irgendwie schief.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, ja.
Heißt, dass auch als Cameron dann plötzlich sich entschieden hat, dass er für den Verbleib Kampagne gefahren hat, war das nicht so richtig überzeugend, fand ich. Das hat, das war halt eine qualifizierte proeuropäische Position. Das war sicherlich so jetzt so der Kontext. Muss man sagen, diese Kampagne damals, also der Wahlkampf in den Monaten vor der Abstimmung verlaufen ist, das muss man auch, finde ich, als jemand, der Remain. Ich habe übrigens mein erstes Mal gewählt in Großbritannien bei dem Referendum.
Ah ja.
Für den Verbleib, das ist jetzt kein Geheimnis. Das kann ich auch als unabhängiger Journalist sagen.
Ich glaube, das hätte man nicht bei deiner Geschichte.
Genau.
Also da hätte ich jetzt noch Nachfolgefragen, wenn du gesagt hättest. Ich habe nicht.
Das wäre auch sehr komisch gewesen.
Ja.
Aber man muss trotzdem sagen, dass diese Kampagne, die Leave-Seite damals gefahren hat, die war irgendwie schon genial. Man hatte eigentlich zwei Gruppen. Einmal die Gruppe um Boris Johnson und eine Kampagne um Nigel Farage von der UKIP Independence Party. Und die eine davon hat sich mehr darauf konzentriert, dass sie vielleicht auf Fragen der wirtschaftlichen Freiheit, das war eher ein Wirtschaftsargument, das waren Wirtschaftsliberale, die gesagt haben, wir wollen mit der ganzen Welt Handel betreiben und die EU ist zu protektionistisch, die hindert uns da und die EU hat zu viele Regeln. Red Tape ist so ein Begriff, der immer wieder, das ist so ein Klischee, das man in jedem Artikel ja eigentlich in der britischen Presse liest, über damals auch, immer diese unglaublichen vielen Regulierungen und die Europäer machen so viel, die sind anders als wir, müssen immer alles aufschreiben, wir sind da pragmatischer und lösen Sachen durch
Gab's
Rhetorik.
Gab es da eine spezielle Bedeutung? Also meine Red Tape ist klar. Also irgendwie Begrenzung oder so, aber oder gab es da irgendeinen konkreteren Bezug, warum Red Tape?
Es gibt ein berühmtes Beispiel, was immer wieder hervorgezogen war das Working Time Directive, wie heißt es auf Deutsch? Arbeitszeit, also die Regulierung der Arbeitszeiten. Das war auch damals, glaube ich, kam durch Delors. Und das war für Thatcher und die ganze Generation danach so ein, dagegen ist man angefahren. Das wollte man nicht. Man wollte irgendwie vor allen Dingen, dass die Ärzte länger arbeiten können. So richtig habe ich das auch nicht verstanden, weil man will doch eigentlich, dass ein Arzt, wenn er einen behandelt, ausgeschlafen ist. Mhm. Aber hat auch vielleicht ein anderes Arbeitsverhältnis, also ein anderer Begriff von Arbeit. Das war so ein Thema und dann gab es, also man muss ja sagen, dass Boris Johnson, das wissen vielleicht nicht alle Deutschen, aber Boris Johnson war ja auch mal, bevor er Politiker wurde, war er Journalist, er war für den Daily Telegraph Korrespondent in Brüssel und der hat sich damals darauf spezialisiert, dass er so, so diese Red Tape Geschichten hochgeschrieben hat. Mhm. Also es gibt immer so eine Geschichte über die irgendeine EU-Direktive zu Bananenkrümmung und welche.
Genau, ja, ja.
Das war halt, muss man sagen, das war auch irgendwie auch genial, weil man konnte das nie so richtig nachprüfen. Es stimmte nicht, aber es hat sich irgendwie so verankert. Es war so ein, und die Briten haben ja auch ein gesundes Verständnis für absurde Geschichten. Die lieben Absurditäten. Es ist im Humor verankert und solche Geschichten kann man dann auch fast gar nicht mehr aus den Köpfen heraustreiben.
Ich finde hier gerade Red Tape, es kommt aus dem amerikanischen Englisch.
Ja.
Und beziehungsweise ist nicht ganz klar. Also es ist möglicherweise tatsächlich doch dann am Ende aus Großbritannien, aus der Zeit von Heinrich dem VIII. Also wurden offizielle Dokumente zusammengebunden mit rotem Band. Und das wurde dann aber in den USA fortgeführt und ist dann auf uns gekommen über die USA.
Ja. Das war so die Position jetzt, das ist grob umschnitten. Man könnte das alles noch mehr in verschiedene Lager aufteilen, aber ich würde sagen, das eine war grob eine Fraktion, die sich auf wirtschaftsliberale Themen fokussiert hat. Und dann gab es diese Kampagne, die einfach mehr fremdenfeindlich war. Die war schmutziger und da gab es dann diese berühmten Poster von Nigel Farage, wo er Flüchtlingsströme auf einem großen Poster, lauter Flüchtlinge, die kommen jetzt über die EU zu uns rein. Da ging das war das Thema Einwanderung auf dem die Polen, die kommen und uns
die Polen,
entweder die Jobs wegnehmen oder man könnte sagen, die sozusagen zu billig sind, dass die ganzen Tarife runterbringen und so weiter. Das war, und da gibt es sicherlich auch Zungen, die sagen, das passte ganz gut, dass damals die Flüchtlingskrise in Deutschland, dass man Deutschland irgendwie mit Einwanderung assoziiert hat und irgendwie jemand wie Farage sagen konnte, da kommen jetzt über Deutschland ganz viele Leute aus der islamischen Welt in die EU rein.
Ja, ja.
Man muss ja sagen, das ist absurd historisch gesehen, weil Großbritannien ja jahrelang der große Verfechter, also der nicht nur der multikulturellen Idee war, sondern auch eigentlich ein Einwanderungsbefürworter war in der Zeit, in der Deutschland sehr einwanderungsskeptisch war. Mhm. Also man hat sich ja in Großbritannien auch immer leichter getan mit dem Idee einer multikulturellen Gesellschaft als in Deutschland, wo man immer, selbst jemand wie Merkel ja immer eigentlich sich nicht gegen Multikulti ausgesprochen hat und immer von Integration redet.
Naja, aber auf der anderen Seite hat Deutschland es auch immer wieder und gerade die CDU verhindert, ein Einwanderungsgesetz zu machen. Es gibt ja bis heute kein Einwanderungsgesetz und in der derzeitigen Diskussion, das finde ich auch schlimm, wird ja Einwanderung und Flucht immer miteinander vermischt. Wird ja nie sauber getrennt. Und es ist ja nie gesagt, es geht bei der Obergrenze zum Beispiel um Integration und also Einbürgerung und bei Flüchtlingen, also wenn jemand in Not ist, muss man helfen. Das ist ja nun im Grundgesetz so verankert. Und das ist nie wirklich getrennt worden. Wie ist das denn in Großbritannien?
Ich würde sagen, dass während der Brexit-Kampagne dort auch viel vermischt wurde. Aber ich denke, dass Großbritannien sich ja schon viel länger eigentlich gewöhnt hat an die Idee, dass Großbritannien ein Einwanderungsland ist. Ist ja schon in der Nachkriegszeit so gewesen. Als man letztendlich sich gesagt hat, okay, wir waren ein Empire und wir haben diese ganzen Menschen in der ganzen Welt, die irgendwie britische Staatsbürger sind und die gehören jetzt auch irgendwie dazu. Damit diesen mentalen Sprung hat man damals schon vor viel längerer Zeit irgendwie vollzogen. Und man muss auch sagen, es ist schwierig so zu pauschalisieren, dass alle Brexit-Befürworter Rassisten sind. Viele davon sind ja nicht unbedingt weiß. Also es gab auch ein Argument, das bei vielen Leuten gezogen hat, das gesagt hat, wieso dürfen denn Leute aus Indien oder Pakistan oder Neuseeland, wieso ist das für die schwieriger, ein Arbeitsvisum zu bekommen in Großbritannien als jemand aus Rumänien, Polen? Wir haben doch ganz viele historische Beziehungen zu diesen Leuten.
Ja, ja.
Das ist sicherlich, könnte man jetzt sagen, dass das war auch einfacher, sich das so zurechtzulegen für so einen Brexiteer, weil man dann immer noch dachte, wir sind irgendwie immer noch der Boss, wie wir es im Empire waren.
Ja, ja.
Deswegen geht es einfacher. Also die zwingen uns nicht ihre Kultur auf, sondern wir fangen die in unserer Kultur auf.
Ja, ja.
Aber von daher ist es ein schwieriges Gerüst irgendwie, diese Brexit-Geschichte. Man kann nicht sagen, dass es dass teilweise es gibt viele Pro-Brexit-Stimmen, die auch pro-Multikulti sind. Und was es noch mal schwieriger machte damals, die Dynamik der Kampagne, des Wahlkampfs, war ja, dass für viele Linke in Großbritannien immer noch diese Griechenland-Geschichte im Kopf war. Damals war das, für viele sah das einfach so aus, als sei die EU irgendwie fies. Griechenland war der Underdog. In Großbritannien ist man immer Fan vom Underdog. Ist auch gut so. Und dass die EU gar nicht mehr so nett und liberal rüberkam. Und deswegen ist es auch jetzt, wenn wir jetzt den Sprung mal kurz machen, wie ist die Stimmung jetzt? Ich würde sagen, dass das immer noch ziemlich gespalten ist. Also ich finde, es gibt auch jetzt sehr viele Unterstützer von Jeremy Corbyn, auf dem linken Spektrum, die sagen, wir müssen jetzt den Brexit durchziehen. Die machen sich auch vielleicht komplett andere Hoffnungen, was danach passiert, als die Konservativen. Aber
Jeremy Corbyn hat doch gesagt, wir müssen den Brexit nicht durchführen. Oder habe ich da was nicht mitbekommen?
Ja, das ist kompliziert. Corbyn hat für Remain gestimmt, hat er gesagt. Das haben aber viele bezweifelt, weil Jeremy Corbyn ist einfach kommt eher aus der Ecke von Labour, wo man sozusagen wie früher europaskeptisch war, wo man die EU als ein Konstrukt empfunden hat, in dem nur neoliberale Regeln gelten.
Naja.
Und deswegen hat er sich jetzt im Augenblick seine Position sehr verhalten. Er hat, glaube ich, sehr große Angst davor, dass er die Leute, die Labour-Wähler, die aus der Arbeiterklasse, die für den Brexit gestimmt haben, die will er nicht wegscheuchen. Und im Augenblick scheucht er eher die Liberalen weg, die den Brexit wieder, eine zweite Abstimmung haben. Naja. Im Augenblick würde Jericho nie sagen, dass man ein zweites Referendum will. Also er ist eher auf der Seite. Wir müssen den Brexit machen und er würde auch im Augenblick, wenn ich das richtig verstanden habe, die Position wechselt manchmal, aber würde auch sagen, wir müssen aus dem Binnenmarkt austreten. Es gibt ein großes Argument bei den britischen Linken ist, ob man halt nicht vielleicht, wenn man in der EU bleibt, ob es nicht schwieriger wäre, sozusagen bedrohte Industrien wie die Stahlindustrie zu beschützen, weil es halt Wettbewerbsregeln gibt in der EU, die eine Unterstützung des Staates erschweren. Das gibt natürlich dann viele, die sagen, das geht doch in Frankreich und in Deutschland, irgendwie kriegen die das auch hin.
Genau.
Wieso kriegen die das in Großbritannien hin?
Ja, das wird in Großbritannien auch möglich sein.
Aber ich glaube schon, dass es, es gibt da, da ist ein großer utopischer Wille hinter der hinter Labour im Augenblick und wo sich schon viele Leute so das erträumen, dass man irgendwie so ein linker Staat in der Mitte von Europa sein kann nach dem Brexit, der aber halt nicht mehr nach den Regeln der EU spielt und sozusagen, ja, so eine kleine DDR.
Großbritannien als linker Staat, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Naja, aber das ist sicherlich auch ein sehr interessanter Aspekt, also gerade die Rolle von Jeremy Corbyn. Ja, habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber das stimmt schon. Da ist
ja, das ist auf keinen Fall so, dass jetzt das im Augenblick Tories für den Brexit und Labour gegen den Brexit. Es ist viel komplizierter.
Zumal ja auch das soziale Europa wirklich nicht so funktioniert hat, wie man sich das ursprünglich gewünscht hat. Ne? Also das ist ja, das, die Geschichte gibt ja irgendwo auch den Labour-Anhängern recht. Ne?
Ja, also ich denke, es gibt, die EU ist so kompliziert und hat so viele, weil es ja einfach keine, was ist die EU? Es gibt so viele Elemente der EU und letztendlich sind es dann auch auf einer gewissen Ebene ja nur Nationalstaaten, die zusammenarbeiten.
Ja.
Wo, wenn man dann sagt, die EU, dann sind das ja auch nur, ist auch nur die Summe von Sozialstaaten. Aber stimmt, unter Delors hat man irgendwie das geschafft, dass man so eine Identität stiftet um die EU, die mit dem sozialen Europa zu tun. Das kommt, das klingt nicht über die Debatte hinweg. Man hört, also wo findet man dieses soziale Europa im Augenblick, außer vielleicht ja bei einigen Abgeordneten im Europäischen Parlament und vielleicht dann bei Versteuerung von Google und Amazon. Da vielleicht sieht man, kann man ansetzen und sagen, da arbeitet die EU irgendwie für eine gewisse soziale Gerechtigkeit. Aber es fehlt so ein bisschen so das Gesicht oder die Stimme, die das auch vereint und an die Bevölkerung bringt. Das ist sicherlich ein Faktor.
Gab es eigentlich damals in der Diskussion um den Brexit, also vor der Entscheidung, auch bestimmte Argumente der Brexit-Gegner, die speziell auf Großbritannien zugeschnitten waren? Denn ich meine, das Argument, dass ein Binnenmarkt gut ist, das ist kein Argument für den, also unbedingt ein überzeugendes Argument für Briten.
Ja, also ich meine, das klassische Argument ist halt, dass die EU, wie wir sie kennen, die halt vielleicht ein bisschen eher liberal als sozial ist, auch ja irgendwie eine Errungenschaft der Briten ist. Das kam von denen, die gesagt haben, wir haben doch den Binnenmarkt, das wollten wir doch immer, das war doch eigentlich unsere Vision.
Ja, das stimmt. Ja.
Von daher denke ich manchmal, diese ganze Brexit-Geschichte ist eigentlich irgendwie so ein Psychodrama, wie sich Großbritannien gegen ein Spiegelbild, sein eigenes Spiegelbild in den Krieg zieht. Also so, es hat, glaube ich, in einer tiefen Krise auch von des Liberalismus zu tun und einem Liberalismus, den Großbritannien ja wirklich, also die Nation war, die den mit gebildet hat. So. Und gleichzeitig jetzt noch, um Boris Johnson zurückzukommen, das ist wirklich ein Psychodrama. Boris Johnson hat lauter Legenden über Brüssel erfunden und 20 Jahre später kämpft er gegen diese Drachen an, die er damals sich erträumt hat, oder diese Monster. Das hat wenig mit der Realität zu tun. Es ist schon irgendwie so ein Kampf auch gegen die eigene Seele für die Briten. Das macht das nochmal viel schwieriger.
Naja, das ist schon eine interessante Sicht, aber ich glaube, da ist tatsächlich was dran, dass möglicherweise da so eine innerbritische oder dass Großbritannien da ein bisschen mit sich selbst ringt, genau.
Ja, und ja. Viele, also es, dadurch, dass es im Augenblick so schwierig definiert ist, was eigentlich, was kommt eigentlich nächstes Jahr nach diesem Brexit, kannst du im Augenblick dafür Utopisten auf dem ganzen politischen Spektrum finden, die sich dafür begeistern lassen.
Ja.
Das heißt, du findest Linke, die sich irgendwie erträumen, dass vielleicht gerade ein Kollaps der wirtschaftlichen Ordnung endlich irgendwie ja so eine Art Revolution ist, die wir uns erträumt haben. Und dann steigt sozusagen ein sozialistisches Großbritannien wie der Phönix aus der Asche aus diesem Chaos hervor.
Ja, das ist tatsächlich ja marxistische Theorie, dass aus dem Kollaps
und das gibt
die klassenlose Gesellschaft kommt. Ja.
Es gibt so einen intellektuellen Kreis von sehr linken, auch teilweise sehr interessanten, klugen, teilweise sehr absurden Figuren um Corbyn herum, die, und da gibt es viele Leute, die haben überlegen sich, wie würden wir das dann machen, wenn wir an die Macht kommen, vielleicht gerade durch diesen Kollaps, dass plötzlich die Tories aus der, weil die Wirtschaft irgendwie in Flammen aufgeht. Also das heißt auf der Seite, und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Leute an der Tory-Party vor allen Dingen, die wirklich utopistisch libertär sind und einfach sich irgendwie vorstellen, dass es möglich wäre, sozusagen ein Großbritannien, das überhaupt keine Regeln mehr hat, wo der Staat eigentlich gar nicht mehr mitspielt und wo wir halt das ganze Red Tape wegschneiden. Und,
ja, aber dann ist ja Großbritannien nicht allein in der Welt. Dann kommt irgendwie, sagen wir jetzt mal, Argentinien und sagt, Moment mal, ihr wollt uns was verkaufen? Könnt ihr gerne machen, aber dann nochmal Steuern. Und wie war das noch mit den Falklandinseln und so? Ja, und dann...
Ja, ich meine, das ist aber diese Vision, die ist so weit weggerückt von der Realität, dass sie eigentlich, die wird intakt bleiben, bis sie irgendwie... kollabiert mit der Realität. Mhm. Ich meine, man sieht das ja auch, diese Libertären sind ja die großen Transatlantiker oft.
Ja.
Und wenn man jetzt Trump sieht, ist es ja, auch wenn diese beiden epochalen Ereignisse ziemlich nah aneinander lagen und auch Ähnlichkeiten hatten, der Brexit und die Wahl von Trump, sind die ja irgendwie anders. Das heißt, die in Großbritannien träumt man von einem unlimitierten Freihandel.
Mhm.
Trump sieht einfach den Sinn von Freihandel nicht.
Nee, also mit Trump gibt es keinen
und das, Freihandel. Da fängt schon manchmal jetzt an, die Software irgendwie zu, gibt schon langsam den Kurzschluss bei einigen Libertären auf der britischen Seite, die sich eigentlich immer erträumt haben, dass sie sagen, wir gehen weg aus der EU und umarmen uns mit Amerika und wir handeln ganz toll mit Amerika und mit Australien und so langsam merkt man irgendwie, wie würde dann überhaupt so ein Handelsabkommen mit Amerika aussehen und ist das vielleicht gar nicht so frei, wie wir das uns damals vorgestellt haben.
Gibt es denn da jetzt Leute, die aktiv sind in der britischen Regierung und Handelsabkommen irgendwie in die Wege leiten? Denn ich meine, im Grunde müssten diese Handelsabkommen mit den verschiedenen Ländern, die dann ja auch Freihandel ermöglichen, die müssten ja eigentlich alle schon im März, also in 9 Monaten, müssten die eigentlich fertig sein.
Ja, das es gibt ja, Theresa May hat ja damals zwei Brexit-Befürworter mit Ministerposten gesegnet.
Mhm.
Hat den einmal Liam Fox, das ist einer dieser großen Transatlantiker, der auch und Freihändler, der sich, dessen Job es irgendwie ist, so diese Freihandelsabkommen vorzubereiten. Und der ist in den letzten, also seit dem Brexit immer viel durch die Welt geflogen, aber hat da keine konkreten Ergebnisse natürlich. Nur, und hat, vielleicht hat er eine Grundstimmung, dass man sagt, ja, das Abkommen würden wir schon gerne machen, aber natürlich ist das noch nicht ausverhandelt. Mhm. Und bis dann weiß man auch nicht, ob es letztendlich für einen Vorteil ist oder ein Nachteil für eine Seite.
Mhm.
Und der andere ist David Davis, der Brexit-Minister. Der hat damals kurz vor dem Brexit-Referendum hat er gesagt, am Tag nach dem Brexit-Referendum ist unsere erste Haltestelle ist nicht Brüssel, sondern Berlin. Mhm. Wir gehen direkt nach Berlin und wir verhandeln unseren ersten Vertrag für die Autobauer, dass sie auch, er ist, glaube ich, erst 1,5 Jahre später überhaupt zum ersten Mal nach Berlin gekommen.
Ah, ja.
Und natürlich gibt es diese Handelsgespräche mit EU-Staaten überhaupt nicht. Hat es überhaupt noch nicht gelegen.
Naja, es sind ja auch die anderen wichtig. Dann nehmen wir einen Punkt, das habe ich gelesen, vielleicht sogar im Guardian, hoffentlich jetzt nicht in einem, oder auf, ist ja egal, in einem Artikel von dir, ich weiß nicht mehr genau, dass es halt diese Schwierigkeiten gibt, wenn die Schotten weiter ihren Whisky verkaufen wollen. Nach der EU, der zweite Abnehmer sind die südamerikanischen Staaten.
Mhm.
Und da wird er jetzt zollfrei importiert aufgrund eines Handelsabkommens mit der EU, mit Mercosur heißt das, glaube ich, da. Und das fällt weg. Das gilt dann nicht mehr ab dem 19. März nächsten Jahres. Und dann ist dort der Einfuhrzoll auf Alkohol ist 120%. Das heißt also, da wird weniger Whisky verkauft werden können.
Ja, ich denke, also ich bin kein Wirtschaftsexperte, das ist wichtig, das zu sagen.
Mhm.
Ich schreibe natürlich manchmal über diese Themen, aber ich versuche dann einfach zu berichten, was Leute mir sagen und Experten einschätzen. Natürlich ich denke, es ist auch immer möglich, dass Sachen eintreten, die wir noch nicht erwarten. Dass vielleicht auch positive Nebeneffekte des Brexit geben werden, die wir überhaupt noch nicht vorstellen können.
Mhm.
Aber was auf jeden Fall der Fall ist, ist ja, dass diese ganzen Verträge, die neu verhandelt werden, mit anderen Staaten, aber auch mit der EU. Also ich meine, es gibt das andere Beispiel, so ähnlich wie jetzt wie mit dem Whisky ist, es gibt ja eine Aufsicht für Flugverkehr in Europa.
Ja.
Da sitzt, also die regelt auch den britischen Luftverkehr. Das heißt, kann Großbritannien da noch mehr jetzt mitmachen oder nicht?
Mhm.
Dann sagen die auf EU-Seite bei den Verhandlungen, nö, wenn ihr so das wollt, dann dürft ihr auch nicht bei uns mitmachen. Dann sagen die Briten, naja, dann bauen wir halt unsere eigene Aufsicht auf. Aber das ist ein leeres Argument, weil die haben keine, also die haben nicht genug Zeit dafür. Es hätte eigentlich schon längst aufgebaut werden. Also es hätte schon ein neues Institut geben müssen, das daran arbeitet. Das gibt es aber nicht. Das heißt, im Augenblick ist einfach die EU ein viel stärkeres Argument, weil die britische Regierung oder der Regierungsapparat oder der Verwaltungsapparat einfach nicht das alles auf einmal bewältigen kann. Das ist so viel, das wird Jahrzehnte, schätze ich, dauern, bis man all diese Verträge wieder neu aufbaut und Institutionen aufbaut, klar, die sozusagen die EU ersetzen. Mhm. Von daher hat ich denke, also das ist das Interessante, natürlich ist es auf EU-Ebene immer so, dass man bis ans Ende verhandelt, das haben wir auch in Griechenland gesehen, und am Ende gibt es dann meistens doch irgendwie eine Einigung. Aber in Griechenland haben wir auch gesehen, dass wenn es diese ganz am Ende ist es eigentlich keine Verhandlung mehr, sondern es ist ein Angebot der stärkeren Seite,
und
man sagt, take it or leave it. Und ich sehe nicht, wie das anders kommen kann beim Brexit. Das irgendwann
gut
auf deutscher Seite ist man da sehr, will man da nicht so gerne drüber reden, weil man will sich ja auch nicht irgendwie noch nicht so festlegen, und es auch bei den Verhandlungen jetzt sieht das noch nicht gut aus. Wie das dann eigentlich, was wäre das dann? Ist das ein Freihandelsabkommen oder was ist das, was dann letztendlich auf dem Tisch liegt, wenn es 5:12 ist? Aber ich denke, das läuft darauf hin, dass dieses Angebot dann, dass es eigentlich am Ende keine Verhandlung mehr ist, sondern einfach ein Angebot. Take it or leave it.
Naja, oder aber man sagt, ich meine, das ist ja ein bisschen anders, die Situation ist ein bisschen anders als in Griechenland. Die Zeit läuft ja nicht wirklich ab. Man kann ja sagen, okay, gibt jetzt 2 Jahre Verlängerung, wir verhandeln weiter. Und wenn die dann gegen Ende, also erstmal gibt es ja 1 Jahr Verlängerung, 2020, und dann sagt man, ja, dann machen wir jetzt nochmal 2 Jahre Verlängerung. Und
Ja, das hat Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler, gerade vor ein paar Tagen so angedeutet. Man könnte das ja verlängern. Ich weiß nicht, ob das politisch in Großbritannien vermittelbar ist, ehrlich gesagt. Also wir, man sieht ja, heute ist die Premierministerin auf ihrem auf dem Landsitz der britischen Regierung und hat ihr ganze Minister um sich geschart, um denen sozusagen neues Angebot zu vermitteln, was man der EU machen will. Aber ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt, was passiert ist, aber es kann gut sein, dass dieses Angebot abgelehnt wird und dass es Rücktritte gibt, weil Theresa May zwischen den Fronten steht. Es gibt die Leute, die den harten Brexit wollen und es gibt die den soften Brexit wollen. Und es gibt jetzt, die Dynamik ist so absurd, dass, glaube ich, die den soften Brexit wollen, vielleicht gerade so eher auf den harten Brexit hinsteuern, weil wenn es den harten Brexit gibt, dann gibt es vielleicht wirklich erstmal Panik und dann doch einen soften Brexit. Während die den harten Brexit wollen, gerade vielleicht doch eher einen soften Brexit ansteuern, weil kommt man wenigstens über die Zielgerade und ist wenigstens raus aus dem.
Ja, das ist wirklich eine interessante Dynamik. Aber das ist natürlich auch, das ist ganz natürlich eigentlich an der Stelle, dass die Leute sich so verhalten. Naja, aber ich denke, das ist ja ein harter Brexit. Also bestimmte Dinge brauchen ja doch eine Lösung. Ich glaube, dass das auch das Konzept des harten Brexit im Grunde auch eine Utopie ist. Denn ich meine, bestimmte Dinge müssen halt gelöst werden. Also zum Beispiel, wie es mit der Grenze in Irland ist. Das geht ja nicht ohne Lösung. Ja gut, es geht auch ohne Lösung, dann ist so alles so, wie es jetzt ist. Und dann, aber was passiert dann? Also
ich kann ja mal versuchen, jetzt einfach für unsere deutschen Zuhörer darzustellen, was das Argument der Brexit-Befürworter zum Thema irische Grenze ist.
Ja.
Gestern gerade im Radio, morgens ist immer das Today-Programm, das ist sehr wichtig, Radio 4, das ist sozusagen die Tagesschau von oder Tagesthemen von im britischen Radio. Dort hat ein Minister von Theresa May vorgeschlagen, dass der harte Brexit sei kein Problem, weil dann würde man ja gar keine Zölle erheben. Man würde einfach von britischer Seite würde man sagen, null Zölle. Wir sind ja freie Händler. Wir wollen gar keine Zölle. Wir lieben den freien Handel. Und dann würde ja doch die EU keine Zölle erheben. Dann liegt es ja an der EU, wenn die Zölle erheben. Das wurde so im Radio so akzeptiert, aber wie ich das richtig verstehe, ist das eigentlich gar nicht möglich, weil die Welthandelsorganisation, würde ja unter deren Regeln spielen, dann gibt es ja eine Nicht-Diskriminierungsklausel auch in der Welthandelsorganisation, und das heißt, man müsste halt dann wirklich ja null Zölle auf der ganzen Ebene machen.
Genau.
Und das würde ich mal gerne sehen, wie das so ein Minister dann den Landwirten in Cornwall erklärt, die ja dadurch dann komplett überrollt werden von Importen.
Was wird überhaupt aus den Landwirten? Also ich meine, es gibt ja immer noch EU-Agrarsubventionen, aber die wird es ja dann in Großbritannien nicht mehr geben. Jetzt ist aber die Landwirtschaft so gestaltet in Europa, dass sie so ganz ohne Agrarsubventionen, die wollte man ja auch schon mal abschaffen, gar nicht mehr funktioniert. Was passiert dann mit den Landwirten in Cornwall?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, man muss vielleicht sagen, dass die Landwirte in Großbritannien vielleicht eine leisere Stimme sind, weniger aktive Lobby haben als die Fischer.
Die Fischer sind aber auch betroffen.
Die Fischer sind aber große Brexit-Befürworter. Weil es ist zum Beispiel ja so, dass, zum Beispiel Deutschland, mit dem ganzen der deutsche Rollmops, oder Matthias, den die Deutschen ja eigentlich ganz gern, anders als die Briten, essen wir eigentlich sehr gerne Hering in Deutschland. Angela Merkel lässt sich auch immer sehr gerne mit Hering fotografieren, mit Matthias und den Heringfischern. Das hat was damit zu tun, dass die größte Heringverarbeitungsanlage in Deutschland ist in ihrem
Wahlkreis. Ja, genau.
Aber dieser ganze Hering, der kommt eigentlich aus britischen Gewässern.
Ach, sieh an.
Ich glaube, also 90% davon ist eigentlich aus britischen Gewässern, der unter EU-Regeln dort sozusagen dürfen die fischen und dann kommt das nach Deutschland. Und da sagen dann natürlich die, die britischen Fischer, wir kriegen unseren Fisch zurück. Wir, das ist alles unser.
Ja, aber
die ganzen Heringe haben nämlich Bowlerhüte auf und
ja, aber die will man ja auch verkaufen und wenn die Deutschen den dann nicht mehr abnehmen oder was noch schlimmer ist, dann gibt es dann plötzlich Zölle auf den Hering.
Ja, das ist dann, das wird man sehen. Aber ich finde das ganz interessant, dass das, also ich meine, in Frankreich hatte zum Beispiel Landwirte, haben eine große, eine laute Stimme, auch in Deutschland haben die ja irgendwie eine gewisse Lobby. Aber es ist, das mit den Fischern, das ist was sehr Britisches. Ich glaube auch, dass die lieben, ich glaube, das ist, die sind sehr beliebt, die Fischer bei den Konservativen, weil die sozusagen auch so ein Modell eigentlich von, wenn du dir das vorstellst, das sind die ultimative Thatcherism-Beruf. So, du hast dein eigenes Boot und fängst deinen eigenen Fisch. Du bist sozusagen dein Your Own Enterprise. Also und die Libertären auf der konservativen Seite lieben auch dieses Bild von den Briten als sozusagen Freibeuter.
Ah ja.
War nicht Francis Drake ein berühmter Freibeuter?
Ja.
Der, und so, das ist, glaube ich, für so ein historisches Bild. Wir sind eine swashbuckling Nation. Ist immer so ein gehobener, geflügeltes Wort, was von den Konservativen sehr gerne benutzt wird. Wir sind auf freier See und wir sind mobil und gehören nie irgendwie der großen Flotte an, aber wir sind dadurch irgendwie mobiler und agiler.
Ja, wobei natürlich Francis Drake schon im Auftrag der Krone unterwegs war.
Ja, genau. Ja,
also das mit dem Freibeutertum ist da nochmal, das hängt dann auch so ein bisschen von der Perspektive ab.
Aber das ist glaube ich, eine ganz, also ich finde diese nationalen Mythen sind immer interessant. Man muss sie auch irgendwie verstehen, weil sonst verpasst man sowas wie den Brexit. Ich glaube auch, dass, also um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen, nochmal kurz vor dem Referendum. Boris Johnson als Figur und Nigel Farage als Figur, das wird, glaube ich, in Deutschland immer so, natürlich, das sind ja absurde Figuren, die sind ja irgendwie aus Alice in Wonderland oder Monty Python irgendwie,
diese
Figuren. Und die kommen in Deutschland, die sind ja so lächerlich, wieso kriegen die dann Stimmen und wieso kriegen die dann Unterstützung in Großbritannien? Und ich glaube, das ist auch sehr tief verankert in nationalen Mythen. Man muss sich ja, also der Amateurismus, also der Amateur ist in Großbritannien eine sehr wichtige Figur. Fußball auch. Also das war Ursprünge des britischen Sport war der Amateur ein noblere Figur als der professionelle Sportler. Weil er hat nämlich keine finanziellen Interessen. Ist dadurch fairer. Deswegen ist, weil jemand wie Farage hat und wie Johnson projizieren sozusagen immer wie wenig sie eigentlich wissen. Dass sie nämlich nicht, wir sind keine Experten, wir sind keine Akademiker, sondern einfach, wir sind irgendwie, wir Amateurs. Und das hat, das greift irgendwie in diese nationale Mythologie, dass man denkt, so, na, der hat halt, der sagt es so, wie es ist, der steht irgendwie zwischen den Welten und hat dadurch irgendwie eine Autorität. Das ist was sehr Britisches. Es gibt einen sehr klugen Text von dem ursprünglich tschechischen Soziologen Ernest Gellner, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien gelebt hat. Und der sagte damals, kontinentaleuropäischer Populismus geht immer in Richtung Blut und Boden. Es geht immer ins Völkische, wenn die Nationalisten in Europa sozusagen den Volksgeist beschwören wollen, gucken sie immer Richtung Bauern und der Mensch sozusagen, der unkultivierte Mensch, der irgendwie mit dem Boden und mit Blut und Boden in Verbindung steht. Und Gellner sagt, in Großbritannien gibt es irgendwie so einen umgekehrten Populismus, dass irgendwie das Volk glaubt, dass gerade die besonders Reichen aus der Elite irgendwie das Volk besser verkörpern als die besonders Armen.
Mhm.
Und dass sie gerade sozusagen ihr Unwissen oder ihr nicht akademische Ausbildung irgendwie ein Zeichen davon ist, dass sie den Volksgeist verkörpern.
Gut, das ist aber auch die Ideologie von Trump. Also die Trump.
Obwohl er Trump ist, ja vielleicht.
Ja, also ich denke schon. Auf der anderen Seite passt es sich zu Johnson, der ja doch, ich glaube, der ist irgendwie Altphilologe, ne? Also der hat doch irgendwas Abgehobenes studiert.
Ja, das könnte sein. Ich dachte, es fiel mir immer so auf, als die AfD in Deutschland anfing, waren das ja eine reine Professorenpartei. Mhm. Das war das genaue Gegenteil von UKIP. Ja. UKIP hat man immer darauf Wert gelegt, dass man ja eigentlich nicht Akademiker ist, dass man irgendwie amateurhaft ist.
Mhm.
Das hat man immer betont. Während die AfD will, wir wissen, was wir tun. Ich bin Volkswirt. Das war von Bernd Lucke damals immer.
Ja, das war immer das, was kam.
Ja.
Hat sich jetzt vielleicht auch verändert.
Ja, das kann sein.
Halt, ja, aber das ist ja noch einmal ein interessanter Aspekt mit diesem. aber auf der anderen Seite, um nochmal auf die Landwirte zu kommen. Die Landwirte sind ja zum Teil auch organisiert als Großgrundbesitzer in Großbritannien und sitzen dann auch gleich im Oberhaus oder im Unterhaus.
Mhm.
Also sehr viele Abgeordnete haben ja da so einen Hintergrund.
Mhm.
Also ne, kleiner Adel und so.
Das
stimmt.
Sind
ja Leute, die Großgrundbesitz haben.
Es gibt mehr Großgrundbesitzer in Großbritannien, das stimmt.
Mhm.
Es kann natürlich sein, dass auch viele davon jetzt eher im House of Lords sitzen als im House of Commons. Und das House of Lords ist vielleicht der politische Körper in Großbritannien, der am ehesten, am vehementesten gegen den Brexit steht. Im Augenblick. Das würde ich jetzt so, ob das was mit dem Großgrundbesitz zu tun hat, das vermag ich nicht einzuschätzen.
Das weiß ich nicht. Ja, das ist, aber das ist mir auch neu. Das war mir gar nicht klar. Das ist da nochmal.
Da gibt's, ist natürlich auch gespalten, aber da hat man das Gefühl, dass da zum Beispiel eine viel aktivere Opposition herrscht, gegen, dass man versucht, den Brexit auszubremsen vom House of Lords viel eher als von Labour.
Und die aktuelle Position der britischen Regierung kann man nicht beurteilen, weil die heute gerade sich ändert.
Also es gibt, das ist kein offizielles Papier, aber es wurde halt, wie das oft in Großbritannien viel schneller passiert als in Deutschland zum Beispiel, ist es durchgeleckt irgendwie zu der Presse. Man nennt es im Augenblick komischerweise den Third Way, den dritten Weg, was ja was nicht zu verwechseln ist, sei mit dem dritten Weg von Tony Blair oder Gerhard Schröder. Und dieser Third Way scheint eine Position zu sein, wo Theresa May sagt, wir würden unter diesem Third Way irgendwie in der Zollunion sein, ohne dass wir es so nennen würden. Aber es wäre wir würden die Zoll, sozusagen das Zollregime der EU anerkennen, aber nur für Güter und nicht für Dienstleistungen.
Mhm.
Für Dienstleistungen dürfte man dann irgendwann eventuell abweichen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich ziemlich es ist wahrscheinlich, vielleicht ist es komplizierter, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall auf deutscher Seite so verstanden wird. Und dass der deutsche Politiker, mit dem ich darüber gesprochen habe, dass sich deswegen sehr skeptisch sind, weil sie das eigentlich als Cherrypicking, also als Rosinenpickerei trotzdem ansehen.
Mhm.
Deswegen, aber ich glaube gleichzeitig auch, dass zum Beispiel deutsche Politiker auch langsam Mitleid haben mit Theresa May, weil sie auch sehen, dass Theresa May dafür immerhin kämpft, ein Angebot zu machen.
Mhm.
Darauf hofft man ja die ganze Zeit oder wartet man die ganze Zeit. Und man sieht, wie schwierig das für sie ist, sich überhaupt da in eine Position zu manövrieren, wo sie ein Angebot machen kann, weil sie dann sofort die harten Brexiteer aus ihrer Partei gegen sie schießen. Und gleichzeitig wird dieses Angebot, könnte natürlich dann gleich wieder von der Europäischen Kommission weggewischt werden. Ich glaube, so ein bisschen Mitleid und Verständnis hat man schon. Deswegen wird es ganz interessant zu sehen, wie man da morgen auf europäischer Ebene reagiert. Frau May war ja gestern in Berlin und hat sicherlich auch der Bundeskanzlerin erklärt, was sie sich da vorstellt. Das wird ganz interessant.
Ja. Du hast ja nun auch viel über die Auswirkungen auf Deutschland nachgedacht, beziehungsweise auch darüber geschrieben. Was sind eigentlich die Auswirkungen aus Deutschland? Also ich habe den Eindruck, dass Bevölkerung in Deutschland denkt, naja, das hat für uns erstmal gar keine Auswirkungen, weil was haben wir mit dem Brexit zu tun? Aber das ist ja nicht so, denn das ist ja klar, ein gemeinsamer Markt bedeutet natürlich, dass alle Seiten irgendwie involviert sind und dass natürlich sich wirtschaftlich dann auch sehr viel verändern wird.
Ja, ja? Also ich habe mich ein bisschen seit dem Referendum ein bisschen in die hineingearbeitet in das Thema Autoindustrie und versuchen zu verstehen, wie das eigentlich heutzutage funktioniert. Weil ich glaube, auf beiden Seiten vielleicht, vor allen Dingen aber auf britischer Seite, denkt man irgendwie immer noch an Autos. Das ist sowas, das baut man in der Fabrik und dann kommt das in Container oder so und wird auf in ein anderes Land geschickt.
Gibt es eigentlich in Großbritannien noch nennenswerte eigenständige Autos? Entschuldigung, dass ich das so frage. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Die Automarken, die ich so kenne, die britischen gehören ja jetzt irgendwie alle zu internationalen Konzernen, die oft was mit Deutschland zu tun haben.
Ja, ja. Oder ich meine, Jaguar Land Rover ist nicht deutsch, hat aber zum Beispiel auch einen deutschen CEO, glaube ich. Das ist halt das Ding, dass Autos ja, das ist so eine 60er-Jahre-Mythos ja auch, dass irgendwie ein Auto irgendwie zu einer einer Nation gehört.
Genau.
Ja. BMW ist oder Volkswagen ist deutsch.
Ist deutsch, kommt ja noch aus dem Nationalsozialismus.
Ja, genau. Aber in Wirklichkeit ist ja der, also ich habe mir das, ich war, das war jetzt nicht beim Autohersteller, aber, sondern ich war in Bayern bei einer in einer Fabrik, wo die so Armaturen, also sozusagen so das Rückgrat von einem Auto, so diese ganzen Elektronikstränge herstellen. Das war ist eine Firma, die hat ursprünglich mal Lederhosen gemacht und jetzt machen die also Lederarmaturen und so diese ganzen verflochtenen Kabel. Dort in dieser in dem Büro des Fabrikbesitzers ist so eine dreidimensionale Statistik, die man so sieht. Und da siehst du so, wie viel Profit irgendwie diese Firma plötzlich gemacht hat, nachdem die Freizügigkeit kommt. So. Also weil diese Autos werden halt nicht mehr in einem Land hier, oder die Teile werden nicht in einem Land hergestellt. Zum Beispiel diese Armaturen werden in Marokko kommt das Leder her, dann wird es in Polen gegerbt und verarbeitet, dann geht das nach Frankreich und dann geht das nach Deutschland und dann geht es wieder woanders hin. Also ich habe eine Geschichte gemacht es gibt einen Teil im Auto, ich bin jetzt wirklich kein Autonah, aber eine Kurbelwelle. Weißt du, was eine Kurbelwelle ist?
Ja, ich
das meine, ist so der Teil, der die Bewegung des Motors übersetzt in die Bewegung des Rades.
Genau.
Wenn man jetzt diese Kurbelwelle überquert, bevor sie in einen fertigen Mini ist, der von BMW heutzutage hergestellt wird, überquert die 5-mal den Ärmelkanal. Das heißt, wenn man jetzt sagt, es würde Zölle geben, dann müsstest du ja eigentlich einen Teil 5-mal versteuern. Das wäre total absurd. Also, und ich glaube, das ist ganz interessant bei dem Brexit, dass eigentlich in der nationalen Vorstellung sind Autos immer noch sowas, was man in einem Land herstellt und dann verkauft. Aber inzwischen, man redet ja von einem Long Workbench, der langen Werkbank, oder ist das nicht mehr. Das ist alles so ein Theater, so ein unglaublicher Tanz von Teilen, die durch die ganze Welt schwirren und dann irgendwie rechtzeitig irgendwo ankommen. Und von daher ist das, glaube ich, für die deutsche Autoindustrie schon ein ziemlicher Albtraum, sich vorzustellen, dass es plötzlich da dieser Handel von Teilen oder Verkehr von Teilen irgendwie behindert wird.
Das ist für beide Seiten schlecht, denn die andere Seite braucht ja diese Teile. Und wenn das dann nicht mehr so geht, also man kann ja schlecht jetzt sofort eine neue Fabrik aufmachen in Großbritannien, die das dann alles alleine und nur in Großbritannien herstellt, weil ja das Know-how auch nicht da ist und die Arbeitskräfte sind nicht da und so, müssen ja auch was ausgebildet werden und so. Also ich denke, das ist für beide Seiten kein Gewinn.
Also es ist natürlich, kannst du sagen, und das ist wirklich das Argument der einiger Brexit-Fanatiker, die sagen, ja, wir tauschen das halt alles aus. Wir kriegen dann die ganzen Teile irgendwo aus China oder aus Indien. Und natürlich kannst du das sagen, wenn du es wirklich so darauf anlegst, dass du alle europäischen Komponente der Wirtschaft, die in die britische Wirtschaft verzweigt sind, dass du die irgendwie alle raus haben willst und ersetzt. Ja. Natürlich ist das vielleicht möglich, aber wie lange wird das denn dauern? Es ist halt wirklich so, als würde man so ein irgendwas auseinanderzwirbeln, was seit Jahren zusammengewachsen ist. Das,
Ja. Naja, gut, also das bedeutet also, auch in Deutschland gibt es dann große Einbußen.
Ja, und man muss sagen, dass die, ich glaube, die Autobauer machen sich da schon langsam Sorgen und sagen das so ein bisschen noch hinter vorgehaltener Hand. Ich glaube, die Briten, das war immer das Argument der Briten, dass die gesagt haben, die Deutschen, die verkaufen uns so viele BMWs, die wollen, die bestehen darauf, die Autobauer, die bestehen darauf, dass wir ein freies Handelsabkommen kriegen. Mhm. Das wird schon gehen, weil die Autoindustrie hat so viel Macht und die rennt Merkel das Kanzleramt ein, die stürmen das Kanzleramt, wenn es kein Abkommen gibt.
Naja.
Das war immer das Argument, dass man gesagt hat, wir sind halt so ein großer, wir kaufen so viele Autos. Und man muss ja sagen, auf politischer Ebene ist das halt nicht passiert, weil die deutsche Industrie dann doch irgendwie sehr diszipliniert ist und auch sehr politikhörig vielleicht. Und umgekehrt, vielleicht ist die deutsche Politik auch sehr industriehörig.
Glaube ich auch.
Aber es gibt ja schon eine sehr große Koordination und das ist ja jetzt nicht, das ist wirklich nicht eingetreten. Aber hinter vorgehaltener Hand, glaube ich, macht man sich in der Autoindustrie schon sehr Sorgen, weil ja auch die Autoindustrie, also der Handel mit Amerika bedroht ist. Das ist ja, das passiert ja alles gleichzeitig gerade. Das ist sicherlich ein Aspekt, wo Deutschland auch direkt betroffen wird. Es gibt dann, natürlich gibt es da Teile, wo man, ich glaube zum Beispiel, ich meine Airbus, die stellen halt einen Flügel her für den Airbus in Großbritannien, irgendwo in Yorkshire, glaube ich. Und ich glaube, da gibt es ein Abkommen, dass es zollfrei ist. Also das wäre auch, da glaube ich, kann man gar keine Zölle drauf erheben. Aber gleichzeitig hat dann Airbus Sorgen, dass, was ist denn mit unseren ganzen Ingenieuren, die aus Frankreich oder aus Österreich oder was, irgendwo in der EU, EU-Bürger, die wirklich die Besten auf dem Kontinent sind, die wollen wir eigentlich, dass die für uns dort in England arbeiten. Dürfen die das überhaupt? Können wir die kurz spontan hinschicken oder müssen wir? Und also wirklich diese Zollfrage, also mir hat das jemand auch in Bayern mal so erklärt, wenn der FC Bayern außerhalb der EU für ein Champions League Spiel fährt, also zum Beispiel nach Moskau, dann müssen die halt jeden Ball und jedes Leibchen in ihren Sporttaschen müssen sie dokumentieren, dass es wieder eingefahren wird, dass sie es nicht verkaufen in Großbritannien, in Moskau. Das heißt, es ist unglaublich viel Bürokratie, die dadurch hier ansteht.
Ja, klar.
Und das wäre auf beiden Seiten. Also das würde auch für Deutschland bedeuten, wir müssen lauter neue Zollbeamten einstellen, die da lauter Formulare ausfüllen. Also, und das ist ja die schöne Ironie, dass dadurch mehr Red Tape entsteht.
Genau, ganz genau. Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit bevor man da also diese Zollunion hatte. Ich war ja dann, habe ja in Frankreich studiert und da ging das auch darum. Ich musste, um eine Aufenthaltsgenehmigung da zu haben, musste ich auch alles aufführen, was ich mit mir führte.
Ja.
Und daran bin ich hinterher gescheitert, und zwar an meinem Auto.
Ah, okay. Wie, haben das dir nicht Das war, haben sie nicht, haben gedacht, du wolltest ein Auto verkaufen.
Ja, das Auto musste man damals, wenn man für längere Zeit in Frankreich war, musste man an der deutsch-französischen Grenze ein sogenanntes Triptych kaufen und Geld hinterlegen, und zwar 2000 D-Mark als Pfand, dass man das Auto auch ja wieder zurücknimmt.
Okay.
Und dann brauchte man
2000 D-Mark.
Ja. Und für mich als Student waren die 2000 D-Mark zu viel. Und ich war ja nun schon in Südfrankreich, in Toulouse. Ich hätte also wieder zurückfahren müssen. Das geht nur an der französisch-deutschen Grenze. Und natürlich hatte ich wenig Interesse, jetzt, wo ich gerade angekommen war, wieder zurückzufahren und mein Auto da. Und wo sollte ich die 2000 D-Mark hernehmen? Also das war alles sinnlos. Ich habe mich dann da aufgehalten ohne die Aufenthaltsgenehmigung. Es war auch letztendlich illegal, weil man wohl tatsächlich auch einen kurzzeitigen Aufenthalt für bis zu 3 Monaten ohne die Aufenthaltsgenehmigung, weil die Bearbeitungszeit auch so lang war, machen konnte. Und ich war ja zwischendurch, dann war ich mal in Spanien und so, also ich war nicht die ganze Zeit in Frankreich, glaube ich, dass ich damit nicht gegen Gesetze verstoßen habe. Das Problem war nur, ich wollte natürlich auch hinterher da ein Universitätszeugnis haben. Und dazu musste man dann die Aufenthaltsgenehmigung vorlegen. Das habe ich aber erst erfahren, als ich schon durch war mit meinem Studium. Und dann ging es wieder los.
Okay.
Ja, und dann habe ich es aber doch geschafft, auch noch mein Universitätszeugnis zu bekommen, ohne Vorlegen der Aufenthaltsgenehmigung.
Ja, ich meine, es ist ganz interessant. Also ein Aspekt, das jetzt vielleicht auch für Deutsche, aber vor allen Dingen so für das London, was ich eigentlich kannte und liebte. Ich meine, in den 90ern, als ich nach Großbritannien gegangen bin, da war London ja eine unglaubliche Kulturstadt.
Mhm.
Das war nicht nur Britpop, das war auch, es gab ja unglaublich viele Künstler, Musiker, Akademiker, Museumsforscher, die aus ganz Europa in London waren. Das war einfach die Kulturhauptstadt.
Mhm. Mhm.
Und man muss sich jetzt mal fragen, wie läuft das denn nach dem Brexit mit der Einwanderung?
Mhm.
Und es gibt natürlich dann auf beiden Seiten, also auch auf der Brexit-Seite, Leute, die sagen, ja, wir wollen ja gar nicht Einwanderung. Einwanderung finden wir immer noch gut. Das gibt es sicherlich. Also die Wirtschaftsliberalen sagen das auch immer. Die sagen, ja, es geht uns eigentlich ja nur darum, dass wir nicht mehr diskriminieren gegenüber denen aus dem Rest der Welt. Aber natürlich gibt es dann Leute, die sagen, nein, diese Abstimmung hatte was mit Einwanderung zu tun. Wir müssen unsere Grenzen kontrollieren.
Ja.
Und das heißt, Grenzen kontrollieren, du kannst nur einwandern, wenn du vorzeigen kannst, dass du einen Job hast, dass du einen Arbeitsvertrag hast. Was heißt denn das für Cultural London? Also wenn du dir vorstellst, diese ganzen Musiker, diese ganzen Illustratoren, Künstler, die haben doch alle gar keine Arbeitsverträge. Das sind doch alles freie Freiberufler.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, das wird ja eine verheerende Wirkung haben auf die Kulturlandschaft London. Das ist meines Erachtens noch überhaupt nicht diskutiert worden. Und ich kenne einfach sehr viele Franzosen, Spanier, Deutsche, die in den letzten 3 Jahren weggezogen sind aus London.
Zum Teil nach Berlin. Und zwar gibt es auf allen Ebenen. Also man denke nur an Neil McGregor zum Beispiel, der Schotte, aber der ist ja auch betroffen und ist inzwischen in Berlin.
Ja.
Also offensichtlich gibt es da auf allen Ebenen ein gewisses Interesse, sich anderswo
und nützlich die, zu machen. Und die Zahl der Briten, die sich für deutsche Pässe beworben haben oder beantragt haben und auch das genehmigt gekriegt haben, ist ja 500% gestiegen. Oder?
Ja. Gut, also das sind natürlich jetzt alles negative Auswirkungen. Wie wird denn die Lösung am Ende aussehen? Was sagt denn die Glaskugel?
Ja, das ist die Glaskugel versuche ich eigentlich immer als Journalist so viel wie möglich zu vermeiden.
Ja, hier darfst du mal. Also natürlich, wenn du was schreibst für den Guardian, solltest du natürlich nicht irgendwelche wilden Spekulationen von dir geben. Aber hier haben wir jetzt mal die Möglichkeit, so ein bisschen freier zu sprechen.
Also ich bin dann in solchen Situationen immer dann eher Pessimist und hoffe, dass es natürlich vielleicht auch besser läuft. Versuche mir dann zu überlegen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte. Und dann spreche ich es aus und dann hoffe ich, dass es nicht eintritt. Also überlegen wir mal, was könnte passieren. Ich mache mir Sorgen, dass die Verhandlungen, wie sie laufen, dass sich die EU-Seite so darauf eingestellt hat, jetzt seit 2 Jahren, dass man immer sagt, make us an offer. Sagen beide Seiten eigentlich. Make me an offer. Mhm. Und dass man aber auf EU-Seite wirklich da keinen, auch nicht aktiv sich überlegt, was man denn sozusagen, was eine Lösung sein wollte. Wenn man immer sagt, aus strategischen Gründen, ja, die Briten müssen sie uns erst sagen, was sie wollen. Die Briten kriegen es aber nicht hin. Dass wir dann irgendwie wirklich einen Hard Brexit haben, weil einfach es einen Breakdown in der Kommunikation gibt und vielleicht anders als bei den Verhandlungen mit Griechenland, dass Theresa May so schwach ist, dass sie das einfach gar nicht für das Land bestimmen kann zu dem Zeitpunkt. Das werden wir heute sehen. Wenn sie, ich wäre überrascht, wenn sie gestärkt aus diesem Treffen heute herauskommt. Das kann sein. Aber ich meine, in Griechenland hatten wir kurz davor dann, hatte Tsipras irgendwie schon eine gewisse, er konnte sagen, er hat das Land hinter sich.
Ja.
Das ist bei Theresa May ja nicht so.
Aber es ist, glaube ich, auch nicht so zu vergleichen mit Griechenland. Ich finde, der Vergleich hinkt immer. Und ich glaube, gerade an diesem Punkt kann man es gut sehen. Denn ja, natürlich, ich meine, die Briten wollen raus. Das heißt, die Briten müssten eigentlich auch ihre Vorstellung artikulieren. Mhm. Also ich meine, ganz neutral gesehen, wer ist denn derjenige, der mit der Brexit-Idee an den anderen Partner herangetreten ist? Das ist nun mal Großbritannien. Das heißt, Großbritannien ist, also jetzt ohne, dass ich jetzt die Position der EU übernehmen will, ist da irgendwie auch in der Pflicht, was vorzulegen. Bei Griechenland ist das anders. Bei Griechenland waren ja wirklich zwei Seiten, die was wollten. Also ich glaube sogar, da war die EU diejenige Seite, die eigentlich mehr wollte.
Eine Lösung, ja. Ja. Gut. Ich denke aber, was in Deutschland unterschätzt wird, ist, dass, wenn man sich die Umfragen anguckt, dann sind die ja eigentlich, das Erstaunliche ist ja, dass sie sich eigentlich, wie wenig die sich bewegt haben. Das Land ist ja immer noch gespalten, ungefähr 52, 48, manchmal mehr Remain, aber es ist ja immer noch irgendwie zweigeteilt. Und es ist also dieses Regret, also das Bereuen. Ich glaube nicht, dass das so weit eingetreten ist, dass die Politik da jetzt plötzlich umkehren kann und sagen, wir machen doch eine zweite Abstimmung. Ich glaube, das ist jetzt, kann ich mir das nicht vorstellen. Und das wird immer noch erhofft, auf jeden Fall, auf deutscher Seite und auf ganz europäischer Seite. Ich glaube aber nicht, dass es im Augenblick möglich ist. Man könnte halt vielleicht ist das jetzt die positive Hoffnung, aber auch die ist irgendwie tragisch, dass ist irgendwie, also wirklich so ein Katastroph, also ein einschneidendes Erlebnis geben muss. Wenn man jetzt sagt, oh, die Wirtschaft geht den Bach runter, das ist immer so abstrakt, so der Wert des Pfundes steigt oder geht unter, das ist zu abstrakt.
Ja, ja.
Ich glaube, wenn irgendetwas passiert, also vielleicht die Flüge können nicht, die Flugzeuge in Heathrow können eines Tages nicht abheben oder Wimbledon und die ganzen Erdbeeren sind nicht da, weil die ganzen Polen die nicht mehr pflücken.
Ja, ja, genau.
wenn irgendwie so ein symbolischer Moment da ist, den das ganze Land sozusagen ein Fakt, den man nicht als Fake News verneinen kann, dann könnte ich mir vorstellen, würde es vielleicht irgendwie, würde die Debatte drehen und man dann könnte es irgendwie eine Plattform geben für, wir müssen jetzt nochmal neu abstimmen für irgendwas. Aber ich glaube, im Augenblick ist es noch nicht so weit.
Aha. Und solche Bewegungen wie People's Vote und so hältst du nicht für, die sind eher vernachlässigbar?
Ja, ich denke schon, dass da gute Leute da dabei sind, aber ich glaube, dass sie das im Augenblick noch nicht, also sie haben auch ein Problem, dass sie dann manchmal so Leute dabei haben wie Tony Blair und da gibt es so ein paar Figuren, die aus der New Labour-Zeit, die ja damals auch nicht, die waren ja eigentlich auch, hatten ja auch mit Schuld daran. Mhm. Also die haben damals, wie ich am Anfang gesagt hatte, die haben damals so richtig, die haben jetzt so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, glaube ich, weil sie damals, als sie regiert haben, die europäische Idee nicht richtig verkaufen konnten.
Ja.
Und jetzt versuchen sie das irgendwie, sich ein gutes Gewissen reinzureden, indem sie für eine zweite Abstimmung reden. Aber irgendjemand wie Tony Blair vergiftet so eine Debatte leider.
Ja, das glaube ich auch.
Man kann über ihn denken, was man will, aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass das eine Bewegung, die Tony Blair oder auch jemanden wie Nick Clegg mit drin hat, irgendwas reißen kann.
Ja, das ist natürlich, sind Leute, die im Grunde auch verbrannt sind, das ist schon richtig.
Ja. Ja,
und da weiß man nicht. Ja. Ja, wie ist es denn nun mit der Irland-Problematik? Welche Lösung wird es denn da geben? Denn ich meine, das ist doch wirklich ein hartes Problem. Ne? Also vor allen Dingen ja, hängt es ja auch damit zusammen, dass Theresa May zusammen regiert mit den nordirischen Unionisten, die ja natürlich dann auch nochmal eine besondere Rolle in der ganzen Sache spielen.
Das ist wirklich so ein, ich meine, das ist ein Problem für eine, nicht nur für eine Abiturprüfung, wie das ja jetzt schon passiert in Baden-Württemberg, aber das ist ein Problem für eine Doktorarbeit in 10 Jahren. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja ein Vorschlag von Michel Barnier, dem Brexit-Verhandler der Europäischen Kommission, dass sozusagen, dass man ein Freihandelsabkommen abschließt, wie zum Beispiel mit Kanada, also das wäre sozusagen das Vorbild, aber man hat den sogenannten Backstop. Und der Backstop bedeutet, dass Großbritannien, also das ist irgendwie eine Grenze zwischen in der Meer zwischen Nordirland und dem britischen Festland bestehen bleibt, weil irgendwie Nordirland sozusagen in der Zollunion irgendwie drin bleibt. Das würde das lösen, aber ich glaube
nicht, dass wir schon aus symbolischen Gründen, und du hast ja so viel schon über Symbole und Mythen gesprochen, dass das wäre etwas, was die Unionisten nicht akzeptieren können.
Nein, und ich glaube auch nicht, dass das die britische Premierministerin vertreten kann, diese Position. Von daher bin ich auch nicht klug genug, dass ich da einen konstruktiven Vorschlag machen kann.
Ja, schade eigentlich. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich mich dauernd frage, was passiert da jetzt? Und und offensichtlich ist das auch so ein Thema, was zwar immer wieder hochkocht, das kommt immer, aber dann kommen keine Lösungsvorschläge. Also irgendwie ist das seltsam. Ja. Tja.
We will see.
Ja, wir will sehen, ja, genau. Ja, also gut, du sagst, man weiß nicht genau, was kommen wird. Wie wäre das denn jetzt, dass tatsächlich, also ist ja jetzt schon vereinbart, dass es eine Nachfrist geben wird, ne? Und also irgendwie auch einen Übergangszeitraum. Das, oder ich meine, du hast da auch über Symbolische gesprochen. Wenn man das nur richtig nennt, könnte man natürlich so tatsächlich auch einen Übergangszeitraum nochmal verlängern. Also ich denke, man kann es nicht, weil dann, also nicht offiziell so machen, also man muss weiterkommen, weil ja sonst natürlich alle Brexit-Anhänger sagen, geht nicht. Aber wenn sowieso schon so viel auf der Mythenebene läuft, dann kann man vielleicht auch mit der Mythenebene noch was retten.
Ja, ich meine, natürlich, wenn Großbritannien irgendwie offiziell austritt im nächsten März und wenn es dann irgendwie großen Feuerwerk an der Themse gibt, dann gibt es die ganzen symbolischen Sachen, also dass ja neue Pässe, die blauen Pässe von früher, nicht die roten, verhassten roten Pässe der EU, dass die ersetzt werden. Da gibt es sicherlich ein paar Leute, die sagen, naja, sind wir irgendwie raus. Es ist auch egal, also dass man sich gar nicht so genau damit mehr befasst. Aber auch da, glaube ich, gibt es im Augenblick zu viele Politiker, die auch dann wirklich aus der Zollunion raus wollen, aus dem Binnenmarkt. Und die sind noch zu laut, als dass man da jetzt das unbemerkt machen kann, glaube ich. Und die haben auch alle eine Plattform in Daily Mail und der Sun. Daily Mail kriegt einen neuen Chefredakteur, der angeblich ein Remainer war. Das könnte ganz interessant werden, ob sich dann diese Zeitung, die ja wirklich so das, das Blatt eigentlich des Brexits war, dass sich da vielleicht irgendwas drehen könnte. Aber ich glaube, so leicht wird das nicht. Also ich glaube, ich so wie man manchmal beim Fußball sagt, oh, das Spiel wird nicht mit 11 Spielern zu Ende gehen. Ist, glaube ich, ist es im Augenblick, wir werden nicht zum Brexit kommen, ohne dass es Rücktritte gibt. Noch.
Ja, die könnten ja jetzt direkt auch heute anstehen. Ja, also das ist ja, haben wir eigentlich den richtigen Tag gewählt, weil es gerade so spannend ist. Ich hatte auch an den Juni-Termin gedacht, weil ja der offizielle Geburtstag von Queen Elizabeth im Juni gefeiert wird. Was sagt denn die Königin zum Brexit? Ja, das darf natürlich nichts sagen, klar, nichts. Weil sie politisch neutral sein muss.
Es gab während dem Brexit gab's einen Artikel, wo ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Daily Mail war, wahrscheinlich schon, wo sozusagen ihr so ein bisschen die Worte in den Mund gelegt wurden, dass hier eigentlich eine Europa skeptisch sei und für den Brexit sei. Das hat sie natürlich nie bestätigt.
Das
und
auch sagen.
Die Queen hält sich zurück. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass die Prinzen Brexit-Wähler sind. Dafür sind die zu bedacht, sich irgendwie als modern darzustellen. Von daher, aber die halten sich natürlich zurück.
Klar. Ja, also das ist ja auch interessant, also bei den ganzen Mythen und Symbolen, also der Brexit wird nicht assoziiert mit Modernität.
Das würden die Brexit-Befürworter natürlich anders sagen. Die sagen genau das Gegenteil, die EU ist veraltet, eine veraltete Struktur, das Heilige Römische Reich, so welche großen Organisationen funktionieren nie. Wir sind klein und agil und deshalb modern. Wir machen alles. Wir machen iDemocracy. Es gibt also einen Konservativen, der war bei den Konservativen war, dann war er bei UKIP und dann war er wieder bei den Konservativen. Der ist jetzt wieder ist jetzt zurückgetreten, aber hat immer diese Vorstellung von direkter Demokratie, alles geht über iPods und das ist so eine techno-utopische Vision des Brexits.
Mhm. Ja, das liest man ja öfter. Man sagt ja auch da in Irland, dass man das alles löst, indem
durch Technologie.
Dass alle Waren getrackt werden sollen und so, also noch mehr Überwachung, was natürlich nicht wirklich gut ist aus bürgerrechtlicher Perspektive, aber in Großbritannien scheint das die Leute nicht zu stören. Also von daher, ich glaube, wir haben alle wesentlichen Fragen erstmal angesprochen.
Nicht gelöst.
Nicht gelöst. Da müssen wir dann weiterlesen, auch im Guardian. Also du schreibst ja sicherlich weiter dort auch über das Thema.
Ja.
Und du wirst ja aber auch demnächst in Großbritannien wieder sein, ne?
Ich überlege gerade. Ich habe noch gar nicht meine nächste Reise geplant. Mal schauen. Sicherlich vor Brexit werde ich nochmal.
Ich dachte, deine Familie wäre nach wie vor in Großbritannien.
Nee, meine Frau ist hier und meine Eltern sind in Hamburg wieder. Also ich habe Freunde natürlich dort, aber eine Familie nicht mehr. Nee.
Alle hierher gekommen. Dann ist die Perspektive natürlich tatsächlich nochmal eine andere. Aber gut, ich meine, vor dem Brexit nochmal hin, das hatte ich auch so überlegt, weil es danach vielleicht schwieriger wird, weiß man nicht. Gut, also wir werden sehen. Also es bleibt spannend auf jeden Fall. Also ganz herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, für die Auskunft. Das hat mir doch auch noch in bestimmten Punkten doch die Augen geöffnet, obwohl ich es ja zur Vorbereitung habe ich ja wieder einiges gelesen. Aber das war doch dann nochmal interessant, diesen Eindruck zu gewinnen. Du hast da doch auch meine Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen gelenkt, den ich jetzt auch mal nachgehen werde, auch dank der Shownotes. Und ich werde auch noch ein bisschen was lesen. Also Stefan Zweig werde ich wieder raushaben. Der steht da hinten. Ja. Noch als gedrucktes Buch. Also nicht genau das mit den Gärten, aber andere Sachen. Und ansonsten, wie gesagt, werde ich auch weiter verfolgen, was du so schreibst.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Alles klar.
Und tschüss.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.